Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und Managementsysteme. Michael Kornmann von QS Kornmann und Michael Schiffer von Die Qualis teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für spannende Diskussionen und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen QM-Talk. Bei mir ist wieder der Michael Schiffer. Hallo Michael, ich grüße dich.
Hallo Michael.
Hi. Kannst du uns das Thema für heute verraten?
Heute beschäftigen wir uns mit dem spannenden Thema Dokumentenlenkung. Und Dokumentenlenkung und Dokumentenmanagement sind eigentlich extrem spannende Themen, die einfach für jedes QM-System unerlässlich sind. Dokumentenmanagement, würde ich mal behaupten, ist so ein bisschen das Überthema. Ja. Und die Dokumentenlenkung ist halt für mich auch so ein bisschen ein Prozess im Dokumentenmanagement,
ja. Womit
ich dann mit meinen Dokumenten ein bisschen umgehe. Oder wieso bist du das?
Also ich sage, wenn wir über das Thema Dokumentenlenkung reden wollen, können wir eigentlich so in 2 Stunden eine Pizza bestellen und was zu trinken und können die Nacht durchsprechen, weil da gibt es meiner Meinung nach so unfassbar viel, was man falsch machen kann und was ich in der Praxis so an falsch sehe und wo wir uns garantiert gerne verplappern können, dass ich das super spannend finde. Wir gucken mal auf die Uhr und wir versuchen in unserem 30-Minuten-Tonus zu bleiben.
Okay, dann versuchen wir uns kurz zu fassen, was für uns beide ja immer eine große Herausforderung ist und versuchen vielleicht mal so einzusteigen, dass wir sagen, was ist denn vielleicht eigentlich mein Ziel, dass ich
genau
eine Dokumentenlenkung erreichen will. Willst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Also, wenn wir über eine Lenkung von dokumentierten Informationen reden und wir reden über die Normenwelt, reden wir in den Basics darüber, dass ein Dokument eindeutig gekennzeichnet sein muss. Also das Dokument muss einen eindeutigen Namen haben. Das Dokument muss versionisiert sein. Das heißt, ich muss wissen, welche Version ich vor mir habe. Das heißt, es muss noch nicht mal eine Version haben, sondern ab wann wurde es in Kraft gesetzt, dass ich weiß, wann das Dokument gültig war. Und ich muss in der Regel noch bestimmen, je nachdem, was ich für Dokumente habe, wer hat es denn erstellt, wer hat es denn geprüft, wer hat es denn freigegeben. Also wenn wir über das Thema Dokumentenlenkung reden, reden wir im Prinzip über die Themen, wie heißt das Dokument, seit wann ist es aktiv, was war vielleicht die Vorgängerversion, wer hat es geprüft, wer hat es freigegeben und sind die es geprüft und freigegeben haben, überhaupt kompetent genug, das zu prüfen und das freizugeben. Das sind so diese großen Mythen. Und da geht es aber auch schon richtig los. Das ist aber auch schon alleine nur in dem Namen des Dokumentes, in der Benamung des Dokumentes steckt schon so viel Musik drin. Da könnten wir, glaube ich, alleine 2 Stunden reden, oder? Was kennst du alles für Abkürzungsideen von Dokumenten, wie Kunden der Meinung sind, dass Dokumente zu benennen sind?
Also allein, wenn wir in das Thema reingehen, ja, so Thema Kennzeichnung, ja, ob ich das jetzt, wie ich den Titel benutze, Referenznummern, ich habe da schon die wildesten Kombinationen aus Nummern, Buchstaben, Zahlen und allem gesehen, wo dann teilweise Buchstaben für den Dokumententyp, dann eine Zahl, dann nochmal für den Bereich, dann nochmal für was anderes, teilweise ellenlang, da kann man sehr kreativ unterwegs sein, allein darüber könnte man wahrscheinlich philosophieren. Aber tatsächlich, wenn ich auch nochmal so über das Ziel von Dokumentenlenkung nachdenke, würde ich vielleicht, bevor ich an die Anforderungen gehe, sogar schon ein bisschen früher einsteigen. Dass ich sagen würde, das Ziel für Dokumentenlenkung von meiner Seite ist auch vor allem das Lenken von Wissen.
Ja.
Und auch von Vorgaben, weil ein QM-System ist im Kern für mich ja auch ein Tool, vor allem für die Geschäftsführung oder den Geschäftsführer oder die Geschäftsleitung, wie man es sehen möchte, um die Vision und die Vorstellung, wie man etwas macht und wie etwas im Unternehmen umzusetzen ist oder wie das Level an Qualität, was man haben möchte, erreicht wird, an alle Mitarbeiter weiterzugeben. Weil in einem kleinen Unternehmen von vielleicht 5 Mitarbeitern kann der Chef das jedem noch persönlich erzählen, wie er das gerne hätte. Aber wenn ich mal ein paar Mitarbeiter mehr habe, kann ich nicht mehr jedem erzählen, wie ich die Sachen gerne hätte. Vor allem kenne ich vielleicht auch gar nicht mehr jeden, der direkt unter mir arbeitet, wenn ich ein paar 100 Mitarbeiter habe.
Ja.
Und da ist halt für mich das QM-System das Tool schlechthin, um einfach diese Vorstellung, die ich an Qualität und die Anforderungen, die ich habe, zu transportieren. Und maßgeblich dafür ist für mich dann halt auch die Lenkung des Wissens und dieser Anforderungen. Und das ist dann das, was für mich die Dokumentenlenkung ausmacht, dass das Wissen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ja, bei dem ankommt, der es dann gerade braucht.
Ja, auch natürlich. Das,
und das ist für mich schon mal die Grundanforderung das, so ein bisschen an das Thema.
Das ist vorgeschaltet. Vollkommen, gehe ich vollkommen bei dir. Das ist vorgeschaltet. Das Verteilen von Informationen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar sein müssen und aktuell und korrekt sein müssen. Genau, darum geht's.
Genau. Ja. Und im nächsten Schritt sind wir, finde ich, auch voll und ganz dann dabei, diese ganzen Anforderungen, die du jetzt aufgezählt hast, uns anzugucken. Und wenn wir da in der 9001 einsteigen, die wichtigsten hast du ja schon angeführt so ein bisschen. Das geht dann ja teilweise auch sehr weit, je nach QM-System, wo ich mich bewege. Und auch mit was weiß ich, bei der 9001 ist es so, dann wenn ich jemanden habe, der es schreibt und dann prüft es und gibt jemand das frei, dann bin ich ja schon einfach dabei. Aber ich habe auch schon QM-Systeme gesehen, wo ich den Autor auf dem Deckblatt hatte, 4 Prüfer und dann noch den Freigeber. Wo man dann sieht, dass in so einem System teilweise unfassbar viele Menschen beteiligt sind, gerade bei integrierten Managementsystemen, wo man sagt, da muss von jeder Ecke noch einmal jemand drüber geguckt haben. Das kann schon teilweise echt komplex werden, auch in dieser Freigabe- und Prüfschiene so ein bisschen.
Ja, aber Michael, bevor diese Freigabe und Prüfung losgeht, jetzt gehe ich nur. Du musst es ja erstmal erstellen. Du musst ja erstmal das Dokument erstellen. Und da sehe ich halt bei so vielen Kunden so viele Probleme, dass ich einfach da nochmal auch zurück für alle die uns zuhören und die noch eine Dokumentenlenkung haben oder da noch arbeiten mit DOIMSFB-738-3 V1.0 2023-0105, die mit solchen Dingen arbeiten. Das ist nicht das, was die Norm fordert. Die Norm fordert nur, dass es eindeutig sein muss. Wenn das Ding Nudelsalat und Kartoffelsalat heißt und das ist die Eindeutigkeit und es gibt sonst kein Dokument, was so heißt, geht da der Auditor, muss der Auditor da auch mitgehen. Also das ist ganz wichtig, dass man sich bei einem neuen QM-System oder wenn man eine Dokumentenstruktur aufbaut, sich klar wird, welche Kennzeichnung, welche eindeutigen Kennzeichnung man sich da unterwerfen will und wie man sich das denkt.
Ja, ich finde, das ist eigentlich so eine der ersten Entscheidungen, die man treffen muss, weil ich lege damit ja teilweise fest, ich muss überlegen, wo werden meine Dokumente benutzt? Muss ich das irgendwie im Titel mit angeben, falls das für Abteilungen ist? Oder ist das vielleicht auch einfach nicht notwendig, weil ich das digital lenken kann, wer was sieht? Und ich muss mir genau überlegen, was brauche ich sonst? Also wie viele Dokumente brauche ich? Wenn ich zum Beispiel mit zweistelligen Zahlen arbeite, dann dürfte ich nie mehr als 99 Dokumente haben. Genau. Das kann schon knapp werden. Ja. Wenn ich allerdings mit 3 Stellen arbeite und ich lande irgendwann bei 899 oder 999, dann muss ich mir grundsätzlich vielleicht Gedanken machen, ob mein QM-System ein bisschen zu kompliziert ist.
Ja,
weil die wenigsten Unternehmen brauchen tatsächlich so viel. Und deswegen bin ich da voll bei dir. Das ist eine Basisentscheidung. Und das muss ich mir wirklich gut überlegen, weil das werde ich so schnell nicht ändern. Weil meine Dokumentenkennung schmeiße ich nicht von heute auf morgen aus dem Fenster.
Ja, aber ich höre aber raus, du bist ein Freund von einer Dokumentenkennung überhaupt.
Ich bin tatsächlich ein Freund, wenn ich Dokumente aufteile, zum Beispiel nach Prozessen, Richtlinien, SOPs, Arbeitsanweisungen, Prozessbeschreibungen, Formblättern, kann man nennen, wie man will, je nach Norm und Bereich klingt es auch anders. Man ist ja nicht festgeschrieben auf diese Namen. Manche nennen es Standardsarbeitsanweisung, andere die SOP, einfach auf Englisch. Ich muss mich nur darauf festlegen, was ich mache. Und es kann für mich Sinn machen, je nach Bereich, sage ich mal, ein Kürzel vorzustellen, damit ich das Dokument eindeutig zuordnen kann. Wenn ich und dann eine Zahl hinten dran und dann vielleicht den Namen. Da hört es bei mir aber in den meisten Fällen schon wieder auf. Ja. Vor allem, wenn da eine Nummer kann ich meistens auch vom System automatisch vergeben lassen. Und ich bin kein Fan davon, von diesen, wie du so schön gesagt hast, Kombinationen, wo du ja am Ende nicht sicher bist, ist das ein Dokumentenname oder ein überkomplexes Passwort.
Ja. Ja,
ist das jetzt PB-003 Bereich ZA7 Abteilung X3F?
Ja, also
irgendwas, Name noch und Unterstrich V01 sonst irgendwas und da bin ich kein Fan von, weil da sage ich, das ist nur unnötig kompliziert. Ja. Und nur wenn man es unbedingt braucht, dann noch mehr reinbringen.
Also
ansonsten würde ich das nicht machen, auch so Abteilungen und sowas.
Gar nichts. Also ich bin auch
ein
Freund davon, den Dokumenten eine Dokumenten-ID zu geben. Nenn es mal ID. aber ich beschränke mich, also ich habe es früher mal beigebracht bekommen, das habe ich aber auch ganz schnell verworfen, dass du die Dokumente benennst wie die Normkapitel. Weil das ist ja einfach. Weil dann weißt du ja ganz genau, ja, wenn du ein gewisses Normkapitel suchst oder wenn du ein gewisses Dokument hast, dann weißt du ganz genau, ach, das heißt wie das Normkapitel, also grätsch ich rein, dann ist gut. Ja, und das sind halt einfach, ich sag mal, Managementbewertungen. Ja, da hieß das Dokument FB für Formblatt 5.6. So, und dann wusstest du halt, ah ja, klar, die Managementbewertung. Aber da halte ich gar nichts von. Ich bin ein Freund davon, Klassen zu machen. Aber da gehe ich auch einfach, also für mich gibt es nur QMH-Dokumente. Sag ich mal, da ist das QM-Handbuch drin, haben wir mal drüber gesprochen. Organigramm etc. pp. Dann gibt es für mich Arbeitsanweisungen in so einem normalen Standardunternehmen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann gibt es dokumentierte Informationen. Und die nummeriere ich einfach von 0 bis 100 durch. Ich überlege mir in den Zahlen keine Logik, ich mache keine sprechenden Zahlen, ich mache kein gar nichts, sondern ich ratter das einfach 001 bis 999. Auch ich, Freund von dreistellig, weil zwei Stellen könnte, eigentlich noch nie gewesen, aber könnte halt theoretisch irgendwann mal eng werden. Und dann habe ich das in drei oder maximal vier Clustern drin und dann habe ich die IDs oben drauf. Aber ich diesen Voodoo oder diesen Kult, den manche Unternehmen in diese Dokumentenlenkung treiben, dass die sprechende Dokumente haben wollen, nach Normkapitel klassiert, dann ist es ein Dokument, das nennt sich FU für Vorlage. Dann füllst du das aus, dann ist ja aus der FO ein DO geworden, weil es ja dann ein Dokument ist. Und das sind alles so Dinge, wo ich einfach sage, nein. Ihr geißelt euch mit dieser Benennung viel mehr, wie das sinnvoll ist. Und ihr steckt da so viel Energie und Arbeit rein, die am Ende nur für euch gemacht wird, nur um den eigenen Kosmos im Unternehmen zu befriedigen, den eigenen Monk satt zu kriegen. Und das finde ich halt einfach immer schwer. Und ich versuche es halt immer zu vereinfachen und immer runterbrechen auf die Basics. Muss eindeutig sein, darüber müssen wir nicht diskutieren. Dann habe ich immer auch noch mal die Möglichkeit, wenn ich nur über die Benamung gehe mit der Eindeutigkeit, kann mir halt auch schon mal passieren, wenn ich sage, es ist jetzt blöd geschrieben, ich benenne es mal um und ich habe keine ID da vorne drauf, reiße ich theoretisch die Eindeutigkeit auseinander, deswegen bin ich so ein ID-Freund. Aber an sich, nein. Und was halt auch hilft, ist, ich arbeite halt nicht mit Formblättern, Vorlagen oder sonstigen Dingen. Das sind halt alles für mich dokumentierte Informationen. Und wenn du das mal verinnerlichst in deiner Lenkung drinne, wird die Welt so viel einfacher. Und auch du hast eben schon mit Richter, SOPs und Arbeitsanweisungen gesprochen. In vielen Unternehmen differenzier mal sauber zwischen einer SOP und einer Arbeitsanweisung. Und dann wirst du ganz schnell feststellen, dass Arbeitsanweisungen können schon auch ein SOP sein. Also du verrennst dich in diesem Wording so saumäßig schnell, glaube ich, wenn du es halt nicht gewohnt bist.
Ja. Ja, ich denke, da muss man halt wirklich aufpassen und überlegen, was fällt wirklich in diese Kategorien rein, wenn ich mir diesen Namen überlege. Und du hast eben so schön gesagt, man muss das nicht unbedingt aus der Norm abschreiben. Das finde ich ist einfach auch eine wichtige Sache, weil am Ende es ist das QM-System eines Unternehmens und man muss sich selber damit identifizieren können. Und ich finde, das heißt auch, dass man die Namen, die man selbst für gut befindet, dafür auch nehmen darf. Und das verbietet einem ja auch niemand und die Norm ist ja auch so gestaltet, dass sie sagt nur, du musst das regeln. Aber wie wir es machen und wie wir dieses Kind nennen, das ist am Ende unsere Sache. Und ich finde, da darf man sich auch ruhig ein bisschen ausleben und auch die Identität vom Unternehmen so ein bisschen reinbringen, weil es macht es am Ende auch den Mitarbeitern einfacher, die Sachen auch zu finden und zu benutzen. Und es macht es auch übersichtlich. Aber das gilt natürlich nur, wenn ich mir halt genau überlege, wie ich es strukturiert aufbaue. Und auch viel wichtiger finde ich noch, was ich alles da reinmache, weil ich weiß nicht, wie deine Erfahrung dazu ist, aber ich sehe das öfters mal, dass Unternehmen, wenn sie Dokumentenlenkung haben und machen, manchmal Sachen da reinschmeißen, die da eigentlich überhaupt nicht reingehören. Und Dokumente lenken, die eigentlich gar nicht gelenkt werden müssten und sich das Leben eigentlich unnötig schwer machen, weil das einfach Sachen sind, gerade oft bei Vorlagen für Listen und solche Themen, die sie eigentlich viel einfacher machen könnten als nicht gelenktes Dokument, wo man trotzdem das richtig machen kann und oft auch Vorlagen machen, wo sie eigentlich gar keine Probleme hatten und anfangen, etwas zu lenken, wo es gar keinen Vorteil hat, außer, sage ich mal, Bürokratie. Wie siehst du das? Ich sehe dich schon.
Druckvorlage für einen C5-Briefumschlag als gelenktes Dokument. Und was ich auch schon mal als Dokument gelenkt hatte, sind die Zweckformetiketten für die Ordnerbeschriftung. Habt ihr mal was von Word-Vorlagen gehört? Also wisst ihr, wie man Word-Vorlagen... Es gibt QMler, also wie gesagt, deswegen sage ich ja, in dem Thema können wir uns richtig verrennen. Es gibt halt verschiedene QMler oder verschiedene Organisationen, die betreiben aus dem Thema Dokumentenlenkung einen richtigen Kult. Da schnackelst du mit den Ohren, da wird alles gelenkt. Ist jede Excel-Tabelle in irgendeiner Art und Weise ein gelenktes Dokument. Und zwar hast du sie als leer, als FB für Formblatt und ausgefüllt dann nachher als Dokument oder als ausgefülltes Formblatt oder auch was auch immer. Oh, das crasht immer. Das crasht regelmäßig. Wenn ich mir dann als kleiner Drecksack im internen Audit den Spaß mache und habe das Kapitel Dokumentenlenkung drin und ich fliege mal über die ganzen Dinger drüber und ich gucke und das crasht regelmäßig, weil du hast da Geister gerufen, die du einfach nicht beherrschen kannst und du hast eine Komplexität dir selber aufgelegt, nicht die Norm. Nochmal einen Schritt zurück, die Norm fordert nur eine eindeutige Kennzeichnung. Aber wenn man ja auditiert, sagt man ja immer, wir auditieren die Norm gegen die Umsetzung im Unternehmen und die eigenen Richtlinien oder die eigenen Vorgaben. So, und dann hast du dir die Vorgabe eben so gesetzt und dann crasht es halt regelmäßig, weil es halt einfach in der Praxis nicht handelbar ist. Und das ist das Problem an der Stelle. Und wir sind noch nur beim Namen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass wir mit irgendwelchen Datums arbeiten, mit Versionisierung, die du hochzählst, mit Versionen, was auch so ein Running Gag ist, wenn du mit Word arbeitest, gehen gleich auf digitale Systeme. Aber wenn du mit Word arbeitest und du sagst, fügst oben den Button ein und sagst Dokumentenname, oben, also Dateiname oben einfügen und fügst ihn als ID ein, dann änderst du schon ganz brav deine Revision im Dateinamen, wenn du es abgespeichert hast, vergisst aber oben auf Aktualisieren zu drücken. Und dann crasht das ganze Ding. Dann hast du halt oben noch den alten Dateinamen drinstehen mit der alten Version und hast die Version, die im Dateinamen steht, nicht die Version, die im Dokument drinsteht. Und dann hast du schon Spaß, wenn du den falschen Auditor erwischt oder wenn du findest dich nachher nicht mehr zurecht. Was war denn jetzt das Neueste? Und das sind alles so Stolpersteine, wo du drüber fällst, wo du dich selber geißelst. Oder du hast die Version unten in der Fußzeile drinstehen. Das vergisst du regelmäßig zu aktualisieren. Dann machst du den Spaß, dass du im Word-Dokument unten das tagesaktuelle Datum nimmst und nicht das Freigabedatum reinschreibst. Dann hast du auf einmal unten, ja, das ist immer das aktuelle Dokument, aber tagesaktuell, wann ist es denn freigegeben worden? Also das sind so 1001 Stolpersteine, die du bei einer Dokumentenlenkung haben musst, wo du einfach am Anfang dir klar sein musst, wie will ich es denn haben, so einfach wie möglich, und dir klar sein musst, wie baue ich mein Musterdokument auf, dass ich so skalieren kann, ohne dass ich in die Dokumentenhölle komme.
Ja, ich finde, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, nämlich einfach gute Vorbereitung. Nicht nur, dass man sich den Namen vorher gut überlegt und auch sehr gut überlegt, was muss ich denn lenken und was will ich denn lenken? Wo macht es denn Sinn, weil das wirklich absolute Standards sind, wo ich darauf angewiesen bin, dass das genau so gemacht wird? Oder wo will ich mir Flexibilität behalten? Das heißt, vielleicht nicht unbedingt mein Briefpapier lenken. Vielleicht irgendwelche ganz besonderen Ansprüchen.
Das ist ja total einfach. Total einfach. Lenken musst du das, was du brauchst, um den Scope von einem Zertifikat zu erfüllen. Ende Peng. Punkt.
Das sagst du so einfach, aber dafür haben wir beide schon genug QM-Systeme gesehen, wo mehr gelenkt ist als notwendig. Und dann, wie du auch sagst, im nächsten Schritt muss man sich wirklich überlegen, wie baut man das auf, sodass man sich nicht selbst solche Stolperfallen einbaut, wo man was vergessen hat. Und da sind wir natürlich direkt auch mal im Thema digitale Dokumenteverwaltung drin, ist halt die Frage. Ich und du ja sicherlich auch, wir können ja heutzutage jemandem, der neu startet, eigentlich gar nicht mehr empfehlen, das auf Papier zu machen, weil ich sag mal, diese klassischen Unterschriftenseiten mit Version und vorne drauf Änderungshistorie, das hat man heutzutage noch oft, aber das sind halt alles Sachen, die man sich sparen kann und die halt so unnötige Aktualisierungen machen, wo man sich auch selbst Fehlerquellen einbaut. Und deswegen ist für mich der Weg da eigentlich nur ins Digitale. Und wenn, dann auch gleich richtig, sodass ich diese Sachen nicht mehr von Hand machen muss.
Da ganz gleich. Digital heißt nicht SharePoint. Digital heißt ein digitales, entweder ein Dokumentenmanagementsystem beziehungsweise ein QM-System. Ich habe heute noch, vor 2-3 Wochen wieder, den Klassiker, es ist ja echt, ich weiß nicht, das ist glaube ich echt, Entschuldigung für alle, die dies schon gehört haben, das ist der absolute Kalauer, dass die Word-Dokumente auf dem QS-Laufwerk liegen, dann werden sie fertig geprüft, dann wird aus diesem Word-Dokument ein PDF gemacht, damit es unveräußerlich ist, dann wird es von QS auf QM gelegt, auf QM kommen dann alle Mitarbeiter, QS hat nur der QMB-Zugriff drauf. Da das Ding aber freigegeben werden muss, wird das PDF ausgedruckt, es wird unterschrieben und wird als Scan unterschrieben wieder hochgeladen als Nachweis. Das sind so Dinge im Jahr 2024, da gibt es elegantere Lösungen. Jeder, der heute noch Word-Dokumente ausdruckt, unterschreibt und als Scan wieder auf dem Server legt, meldet euch bitte bei uns, wir können helfen. Und das sind halt, also das sehe ich immer noch regelmäßig in der Praxis, wo ich sage, lasst uns doch mal über digitale Systeme Gedanken machen. Und wenn es nur E-Signature ist und wenn es nur solche Signaturen sind und ein DocuSign oder was auch immer oder ein Prozess oder eine Regelung, was man halt als Unterschrift im Unternehmen zulässt. Übrigens rechtssichere Unterschriften und was eine Unterschrift ist und wie Unterschriften zu behandeln sind, können wir uns auch mal in einen Podcast packen, ist eine eigene Folge. Aber das sind halt alles so Themen, wo ich sage, macht das nicht, werdet an dem Stück, an dem Punkt einfach so digital, damit ihr vernünftig arbeiten könnt.
Ja, da bin ich auch voll dabei. Ich sehe das eigentlich als einzig sinnvolle Art, auch sowas effizient zu nutzen und auch einfach Fehlerquellen zu vermeiden, wo du eben einige aufgezählt hast. Sicher muss man einiges bedenken, wenn man digital geht, gerade im regulierten Bereich. Wenn ich im GXP-Bereich unterwegs bin, kommt dann noch ein ziemlicher Rattenschwanz hinterher, weil dann habe ich Themen mit Archivierung, besonders wenn wir mit dem Thema E-Signatur anfangen. Sehr kompliziert, aber das sprechen wir mal in einem anderen Podcast, würde ich sagen. Sonst wird es heute zu lang. Aber bei der Dokumentenlenkung bin ich der Meinung, ist eigentlich, wenn ich eine gute Verteilung und klare Nachvollziehbarkeit, also so Thema Audit Trail gewährleisten will, dann geht das nur über ein ordentliches digitales System. Und da kann sicherlich auch was Kostengünstiges der Einstieg sein. Und da gibt es eigentlich auch keine Entschuldigung mehr, das nicht zu machen, weil es so viel auch günstige Varianten gibt. Das muss gar nicht das super komplexe System sein. Man kann das auch als kleines Unternehmen, sage ich mal, kostengünstig schultern. Und da kennen wir beide ja auch genug Optionen. Und selbst wenn ich mich entscheide, sowas wie SharePoint zu benutzen, dann halt bitte nicht über die 3 Ordner, wo was hin und her kopiert wird und als PDF angelegt wird, dann doch bitte gleich richtig mit der automatischen Versionierung und unveränderlichen Dokumenten, auf die ich online zugreifen kann. Auch da gibt es Varianten. Ja, aber ist vielleicht nicht die beste Variante.
Auch wieder im Office.
Kommt immer darauf an, was hat man in seinem Portfolio und was kann man finanziell schultern. Aber es gibt eigentlich genug Optionen.
Aber genau. Aber auch zum Thema GXP oder GMP. Wenn du deine Vorlagedokumente, also ich sag mal dein Laborbericht als Template, vernünftig in einem QM-System sauber durchgelenkt hast, dass du sicherstellst, dass immer das aktuelle Dokument da ist. Lenkung und alles, was ja bei euch in diesem Bereich, ich sag euch, weil du bist da tiefer in dem Bereich drin wie ich, was ja da auch sehr wichtig ist und du dann einfach das Nachweisdokument nimmst, wenn du es ausgefüllt hast, ziehst es gerne durch den Drucker, heftest es in den Leitordner und gehst in das Archiv, wo nur mit deinem Archivar zusammen, ja, und gehst mit deinem Archivar zusammen ins Archiv rein, dass du das entsprechend ablegst, das ist immer noch 10-mal besser, als wenn du dieses Vorgabedokument über irgendwelchen Word, PDF, QM, QS, Workflow, Hölle durchlenkst.
Ja. Und das Fehlerpotenzial ist einfach auch zu hoch bei manchen Sachen, weil wenn ich überlege, gerade so die noch papierbasiert arbeiten, was im GLP-Betrieb ja noch extrem weit verbreitet ist, die haben natürlich auch ihre Vorlagen, wo sie ihre Berichte draufschreiben, aber weil das Ganze papierbasiert ist, ist das Ganze nicht digital gelenkt. Das heißt, jeder Sachbearbeiter oder Mitarbeiter hat vielleicht noch eine eigene Vorlage und das ist vielleicht nicht immer die aktuellste. Das heißt, ich sehe an den Berichten manchmal Unterschiede, wer das geschrieben hat und manchmal sind in diesen Vorlagen ja auch, was weiß ich, die Zertifikate hinten angehängt oder Informationen, die sich auch mal verändern. Und dann dauert es manchmal ein paar Berichte, bis dann man bei der aktuellen Version angelangt ist und die dann endlich hat, weil man den Fehler öfters findet. Und da ist einfach viel Fehlerpotenzial, wenn ich das mache. Und wie ich das hinten raus im Archiv regle, gibt es viele Varianten. Selbst wenn ich das digital mache, kann ich am Ende immer noch, ist zwar nicht meine Wunschvorstellung, aber bei manchen Dokumente-Management-Systemen, die keinen ordentlichen Export haben, leider notwendig, kann ich es immer noch eine Version ausdrucken, unterschreiben und ins Archiv legen. Dann habe ich es halt dort noch, wenn ich unbedingt ein Papierarchiv haben will oder haben muss. Aber für den Alltagsgebrauch gibt es für mich gesehen eigentlich wenig Alternativen zu der digitalen Lösung. Und zwar zu der ordentlichen, wo ich halt mein Audit Trail und alles automatisch habe, dass die Leute nur das zu Gesicht bekommen, was sie brauchen. Ich habe meine Lenkung, was bei wem ankommt. Und ich habe meine Änderungsnachverfolgung darüber auch. Und da mache ich mir einfach das Leben viel einfacher, wenn ich das automatisiere.
Ja, ja, also ich sehe das auch so. Und so ein digitales QM-System, mindestens ein Dokumentenmanagement-System, dass du Versionen übereinander, also dass du das decken kannst. Das kannst du ja bei 365 auch, dass du Dokumente mit dem gleichen Namen, wenn du so hochlädst, dass du, wenn du hochlädst, dann steckst du die übereinander. Weißt du, dass du nicht fünf Dateien in einem Ordner hast, sondern du hast eine Datei und legst die unterschiedlichen Versionen übereinander, sodass du in die Vorgängerversion reingehen kannst. Was übrigens schon komplett crasht, in dem Moment, wo du mit dem Datum in Dateinamen arbeitest, da funktioniert das nämlich schon gar nicht mehr. Dann crasht du nämlich das System an sich. Deswegen ist ein Dateiname mit einem Ausgabedatum auch der schlechte Ansatz und auch mit der Version. Da muss das alles aus dem Dateinamen raus, sonst crasht das nämlich. Aber viel besser hast du es halt eben mit einem wirklichen QM-System, wo du halt die Informationen direkt da drin hast, die dir halt eben diese Dokumentenlenkung abnimmt, indem es einfach von sich aus nativ vernünftig verwaltet, lenkt, Freigaben drauf gibt und auch die Versionisierung herstellt, sicherstellt und auch einen Änderungsindex fährt. Dieses typische, was haben sie denn von der einen auf der anderen Version geändert? Ja, komm her. Digitales Managementsystem, legst beide Versionen dahin, sagst Unterschiede anzeigen, es macht plopp und dann siehst du sofort, das ist grün, das ist neu, das ist rot, das haben wir rausgelöscht und das ist blau, das haben wir geändert. Flupp. Ja, sonst rennst du ins Archiv, wenn du es mit Papier und Word arbeitest. Und wenn du nicht richtig aufpasst, das sind diese typischen, wenn wir bei diesem analogen System, also analogen Netzlaufwerken sind, diese typische Old-Ordner. Dass du immer so einen Ordner hast, wo du das Aktuelle drin hast, dann hast du immer so einen Old-Ordner. Und den Old-Ordner versuchst du immer gerne durchgängig die ganzen alten Versionen reinzulegen, dass du einen lückenlosen Nachweis hast, wie es denn mal ausgesehen hat und kannst auf diese lückenlose Version drauf zugreifen. Und ganz im Ernst, wenn du mal ein Dokument hast, was lebt, bleiben wir mal beim QMH. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wenn du so ein QMH hast, was lebt, was inzwischen in der 19. Version ist, zwischendurch ein paar Punktversionen durchgemacht hat, nie im Leben, sorry, wenn ich das so sage, aber die Behauptung stelle ich jetzt einfach mal auf, nie im Leben hast du es durchgängig im Old-Ordner drin liegen. Du hast dich garantiert einmal verspeichert, hast garantiert einmal die Version nicht richtig aufgefangen. Das funktioniert nicht. Die These stelle ich auf, ich habe noch keine gesehen, die funktioniert. Jeder, der es kann, gerne in die Kommentare, schickt uns gerne eine E-Mail. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass es funktioniert. Oder wie siehst du das?
Also bei mir, wie gesagt, hauptsächlich ja GXP-Bereich. Dort haben wir das Archiv, da muss dann noch alles landen. Meistens im Papierarchiv in den meisten Fällen. Es gibt ja auch inzwischen die Möglichkeit des elektronischen Archivs. Und da muss man dann sehr streng darauf achten, dass das wirklich nachvollziehbar ist. Aber im ISO-Bereich bin ich da auch voll bei dir. Ich meine, wir reden jetzt größtenteils über 9001 so ein bisschen gerade. Da mit den drei Ordnern hin und her kopieren und wo man dann wirklich manuell dran denken muss, sage ich mal, weil es in irgendeiner Anweisung drin steht, da bin ich auch nicht so zuversichtlich, dass das immer ganz gut funktioniert. Und ich finde, da gibt es einfach keinen guten Ersatz zu einem digitalen System, was das automatisch macht, wo ich auch über ein sauberes Rollen- und Rechtesystem den Zugriff geregelt habe, den ich auch natürlich jederzeit wieder entziehen kann. Also ich finde, das wird oft auch unterschätzt. Ein digitales System ist einfach von überall zugänglich. Egal, ob der Mitarbeiter jetzt mobil unterwegs ist, der muss nicht vorher dran denken, sich irgendwas auszudrucken oder hat vielleicht noch die Formblattversion vom letzten Mal dabei, wenn er bei der Probennahme ist. Und so kriegt er gleich das Aktuelle, kann vielleicht die Sachen direkt eintragen und muss nicht irgendwo noch rauskopieren, weil meiner Meinung nach ist Copy-Paste keine gute Datenschnittstelle, auch keine besonders zuverlässige. Wenn man das so macht und das kann einem das digitale System einfach so ein bisschen abnehmen. dass ich sage, ich kann auch von heute auf morgen einem Mitarbeiter eine Berechtigung entziehen, irgendwelche Dinge zu sehen, oder ich kann sie von heute auf morgen geben. Das heißt, ich kann auch meinem Mitarbeiter im Homeoffice, der vielleicht gerade neu angefangen hat in der Corona-Pandemie, einfach mal schnell Zugriff geben auf das digitale System. Und ich muss dem nicht vielleicht einen Haufen Papier nach Hause schicken, weil der Ordner, wo er es nachlesen könnte, hier bei mir im Büro steht. Und ich bin da einfach viel flexibler unterwegs, einfach was den Zugriff anbelangt und auch was die aktuelle Version angeht. Weil ich will ja auch, wir hatten ja vorher das Thema Wissen einfach, dass mein Mitarbeiter immer die aktuellste Version zur Verfügung hat. Das heißt, er hat, wenn er es braucht, findet er die aktuellste Version, und das ist auch die Version, die für ihn freigegeben ist und die für ihn klar gekennzeichnet ist, das ist das, was du benutzen darfst. Und nur so funktioniert ja, sage ich mal, diese Weiterleitung der Anforderungen, die ja von oben kommen, dieser Trichter.
Ja, und dann habe ich, ich habe noch einen wichtigen Punkt, ich sage, wir können uns festdrehen. Wenn wir so ein System aufgebaut haben, was wirklich komplex ist, mit Dokumentenbenamung und Word und nenn es mal Hölle, das, was funktioniert. Das ist also so, immer so kenne ich es aus der Praxis. Ja? Kann immer jeder seine eigene Meinung haben und kann andere Sachen erkennen. Ich freue mich gerne über Feedback, aber bei solchen Systemen, die so aufgeblasen sind oder die so konstruiert sind, hat meistens der interne QMB die Fäden in der Hand. Und er ist ganz vorsichtig darauf bedacht, dass keiner an den Dokumenten was ändern kann. Dass nur er den Zugriff hat, dass er wirklich kontrolliert, dass da was geändert wird, dass nur er das macht. Das bremst die Innovation im Unternehmen immens. Weil in einem gut gelebten Managementsystem, in einem guten Unternehmen, ist ja eben doch gerade der Kern an der Sache, dass die Mitarbeiter aktiv an ihren Prozessen mitarbeiten sollen und können und die Chance haben, aktiv da zu werden. Wenn ich ein System habe, wo nur der QMB die Hand drauf hat, weil er Angst hat, dass sich irgendwann mal einer verspeichert und dann kein Mensch mehr weiß, wie es überhaupt mal war, bis ich zu dem QMB renne und sage dem, pass mal auf, pass mal den und den Prozess an. Und der dann sagt, oh, jetzt muss ich da aus dem PDF wieder ein Word und dann muss ich hochladen, runterladen, scannen etc. pp. Dann sagt der doch, komm, ich mache es halt einfach, wie ich es immer gemacht habe. Irgendwie soll in dem QM-Handbuch stehen, was will, interessiert mich nicht, ich mache es halt einfach so. Wohingegen, und jetzt kommen wir rüber, was du auch gesagt hast, wohingegen, wenn ich sage, ich habe Prozesse und ich habe in den Prozessen Prozess-Owner und der Prozess-Owner hat natürlich in einem digitalen System natürlich sehr einfach die Rechte, an diesem Dokument Änderungen vorzunehmen und das Dokument zu modifizieren und sage, alles klar, ich sage mal, so ein Klassiker, wie ich das mache, wenn ich Prozess-Owner habe, der Prozess-Owner hat bei mir immer die Bearbeitenrechte, ich als QMB hätte dann gerne immer mal die Prüfrechte, das heißt, ich gucke mir das an, ob das alles so in Ordnung ist, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Und wenn es Hauptprozesse sind, sage ich, wäre schon schön, wenn der Chef Bescheid wüsste. Also salopp gesagt, wäre schön, der Chef Bescheid wüsste, regulatorisch zu sagen, Freigabe durch die Geschäftsleitung. Und dann kann das leben. Dann kann der den Prozess, der den Owner von dem Prozess ist, kann sagen, pass auf, wir machen es nicht mehr so. Das ist Füllefanz, was in dem QM, also was in dem Prozess beschrieben steht, kann das anpacken, entweder ob es ein Text ist oder ob es ein Flowchart ist, packt sich das an, sagt dann zu mir, hier, pass auf, ich habe das geändert. Das, was da vorher drin stand, das war Grütze. Wir machen es jetzt so und so. Ich habe es schon mal angepasst. Dann gucke ich mir das an, sage, klar, erfüllt auch die Norm, ist alles super, bin ich fein mit. Wechselwirkung, hat keinen negativen Einfluss auf andere Dinge. Alles klar, vorher frei. Chef gibt es frei, dann ist gut. Das heißt, solche Systeme, die so ein Bearbeiten zulassen und auch den Prozessverantwortlichen in die Verantwortung nehmen, sind wesentlich agiler und spiegeln wesentlich eher das Unternehmen wieder, als wenn ich so eine Bubble habe, wo der QM drauf kluckt.
Ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema, weil wenn du die Mitarbeiter frühzeitig auch so mit einbeziehst, dann können die sich auch mit dem System identifizieren ein bisschen. Sie lernen damit zu arbeiten. Das erhöht auch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie das auch benutzen und am Ende anwenden. Und dass dann tatsächlich das Wissen, wie es gemacht wird in der Praxis, auch dort reinkommt und aktuell bleibt. Weil im Endeffekt ist das System ja das, dass das, was ich tue, einfach nur aufgeschrieben habe. Und da muss man halt gucken, dass es halt normkonform ist.
Zum Ende des Podcasts, total verrückte Idee. Jetzt stell dir mal vor, derjenige, der den Prozess ausführt, wäre derjenige, der auch den Prozess beschreiben würde, der sich dann damit auch identifizieren würde und sicherstellt, dass es richtig ist. Das ist ja ein total verrückter
Gedankenansatz. Komplett wahnsinnig.
Ja, also ist das nicht so, dass der QMB in irgendeinem stillen Kämmerchen sich irgendwas überlegt und legt es ihm hin und sagt, danach hast du jetzt so zu arbeiten? Mach mal, ich habe mir da was ausgedacht. Wenn der Auditor kommt und fragt, wie du das machst, da hast du den Prozess, Sachen steht im QM-Handbuch und zeige ihm den Prozess. Es wird schon passen.
Pass auf, also, traurigerweise gibt es aber so Sachen und das sieht man leider ein paar Mal viel zu häufig. Ja,
natürlich.
Weil im Endeffekt sage ich immer, nur die Leute, die das auch selber machen, können auch das so aufschreiben, wie es ist. Und deswegen muss man die mit reinziehen, weil sonst ist es ein System, was nicht gelebt ist. Und da passieren folgende Sachen. Ich habe das selber schon bei einem Audit gesehen. Da gibt es ein digitales Dokumente-Management-System, wo alles eingetragen ist, aber trotzdem läufst du dann an der Sterilbank vorbei plötzlich, wo mit Klebstreifen die zwei SOP-Seiten, nicht das komplette Dokument, zwei SOP-Seiten ohne Lenkungsstempel, ohne irgendwas ausgedruckt an der Vitrine hängen und handschriftlich noch 10 Sachen ergänzt sind. Ja. Und dann ist das Dokument, was nicht änderungsverfolgt ist, wonach aber gearbeitet wird. Und die Version, die noch zwei hinten dran Versionen hängt, die liegt im digitalen Dokumente-Management-System. Und das ist genau das Ergebnis von solchen Sachen, wenn die Dokumente nicht unter der Beteiligung geschrieben werden und so auch nicht aktuell gehalten werden. Oder das Thema, das hat mir mal ein Bekannter erzählt, der hat gesagt, war wohl eine Geschichte aus irgendeinem früheren Audit irgendwo, wo man war. Der hat gesagt, da war wohl ein Mitarbeiter, der muss wohl gesagt haben, als der Auditor da war, soll ich so machen wie immer oder wie in der SOP? Und wenn dein Mitarbeiter sowas sagt im Audit, dann fällst du als QMler wahrscheinlich rückwärts um und stirbst fast, weil du denkst, oh mein Gott. Und das sind aber genau die Sachen, die passieren, wenn man das, was du gerade so schön erklärt hast, nicht macht. Dann habe ich die SOPen mit handschriftlichen Ergänzungen und meistens auch nur Ausschnitte, in der das komplette Dokument irgendwo kleben, irgendwo in der Schublade liegen, wenn ich mal die schwarze Matte hochhebe oder so, oder die Arbeitsunterlage, finden sich da ja auch oft Sachen. Das ist genauso wie der Passwortzettel auf der Rückseite von der Tastatur, so die Klassiker so ein bisschen. Ne? Und genau solche Sachen passieren halt, wenn ich nicht mein System zum Leben bringe und die Leute halt mit reinziehe.
Und mit dem verrückten Gedanken, ein QM-System aufzuziehen, wo man Dokumente anpassen und ändern und modifizieren und Ideen sich einholen lässt von den Leuten, die damit arbeiten und Verantwortlichkeiten auf Prozesse zu legen und nicht alles von dem QMB schreiben zu lassen, mit dem verrückten Gedanken würde ich sagen, beschließen wir mal diesen Podcast.
Besser ist, sonst müssen wir wirklich gleich auf den Pizzadienst rufen.
Michael, mal wieder vielen lieben Dank. Wir könnten noch Stunden weiter, aber wir haben die halbe Stunde jetzt geknallt und ich glaube, das Mindset ist rübergekommen. Für alle anderen, die noch Fragen haben, natürlich an dieser Stelle mal kurz den Spoiler. www.qm-talk.de ist die Webseite, immer Blogbeiträge, da sind auch unsere Kontaktdaten drauf. Schreibt uns gerne, wenn wir hier Füllefanz erzählen. Wir korrigieren das dann gerne in den nachfolgenden Folgen. Wenn ihr gerne mal wollt, dass wir irgendwelche Themen explizit besprechen, wenn euch was brennt, wenn ihr sagt, ja, geht doch mal auf dies oder das Thema ein, sagt uns gerne Bescheid. Wir haben zwar einen guten Redaktionsplan, aber wir würden es auf jeden Fall mit berücksichtigen. Und danke fürs Zuhören. Danke, Michael. Die letzten Worte gehören dir. Macht's gut.
Ich kann mich da auch nur bedanken. Das hat mal wieder viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das Thema so digitale Dokumentenlenkung werden wir sicher noch das ein oder andere Mal aufgreifen, weil das einfach so auch wir große Fans von dem Thema sind. Und das wird man wahrscheinlich auch immer wieder merken, dass wir uns sehr stark damit beschäftigen. Deswegen auch von mir die Einladung. Wer mehr dazu wissen möchte, sich dafür interessiert oder Fragen hat, Anmerkungen, wirklich gerne melden, weil wir wollen das natürlich auch praxisorientiert gestalten. Und ansonsten wünsche ich allen noch einen entspannten Tag und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald.
Tschüss.